In diesem Sinne darf ich Sie alle recht herzlich zum Willkommen zum MSDM Briefing über das Thema Cloud Computing und Windows Azure herzlich willkommen heißen. Genauso verwirrend wie das Wetter jetzt die Begrüßung. Ne? Also herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Buster, ich bin Architect Advisor in der Development Platform Evangelism Group bei Microsoft Österreich und betreue Softwarearchitekten bei strategischen Projekten. So auch ein Projekt, von dem Sie vielleicht gehört haben, das heißt, ich war letztes Wochenende in Kitzbühel und war beim Red Bull Stratos Launch dabei. Die Website www.redbullstratos.com haben wir nämlich in Zusammenarbeit mit Red Bull und Microsoft Corp gebaut. Und ja, das ist so ungefähr, sind so ungefähr solche Projekte, die wir halt von unserem Team und ich von der Architekturseite heraus betreue. Gut. Das heutige Thema wird Windows Azure und Cloud Computing sein, aber bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht ganz kurz noch auf Bitte vom Rolf das kurze Developer Community Update, 2 Minuten, also wir versuchen es sehr schnell und sehr kurz zu machen, welche MSDM Briefings kommen in den nächsten Wochen und Monaten, wie wollen wir mit dem Thema Windows Azure weitermachen, da haben wir einige Dinge geplant und dann noch ein kurzes Update zu den Big Days, die ja im März, April stattfinden heuer. Zuerst einmal zu den nächsten MSDM Briefings am 19.02. ein Coding for Fun MSDM Briefing, wo man so Twitter und Facebook API, Twitter sagen die amerikanischen Kollegen, ein Facebook API uns anschauen, wo wir auch ein bisschen was mit dem Robotic Studio herum probieren werden, und da wird wieder der Max Knorr dann der Ansprechpartner sein für dieses MSDM Briefing. Dann auch im Februar, eigentlich fast eine Woche danach, gleich haben wir den Josh Holmes da. Der Josh Holmes wird zum Thema PHP on Azure einen halben Tag referieren und wird uns zeigen, wie halt PHP-Applikationen mit MySQL und diesen ganzen Dingen auf Azure betreiben kann. Und die Anmeldung, Ankündigung, alles wie gehabt auf codefest.at. Gut, das ist einmal zu den MSDM-Briefings. Das Thema Azure oder Azure, wie ich gern oder lieber sage eigentlich, wurscht, ich muss mir an die Policies halten, Azure, wollen wir folgendermaßen weiter behandeln. Also ich sehe dieses MSDM-Briefing in dem Content-Plan, den ich ausgearbeitet habe, ein bisschen so als Kick-Off, ne, um einmal einen breiteren Überblick über die Plattform zu bekommen. Und parallel dazu haben wir eigentlich schon begonnen auf unserem Blog gemeinsam mit dem Mario Meyerhuber eine Azure-Tutorial-Serie, Artikelserie zu publizieren, wo wir halt versuchen, wöchentlich wirklich in kleinen und daher schnell lesbaren Artikeln gewisse Themen schrittweise aufzuarbeiten. Meine Idee und meine Vision über dieses Azure-Tutorial ist folgende. Wenn jemand in einem halben, dreiviertel Jahr auf codefest.at/Azure-Tutorial geht, oder in die Tech Cloud Azure Tutorial geht und die Artikel von alt nach neu lernt, dann sollte es eine Möglichkeit darstellen, um Schritt für Schritt in Windows Azure einsteigen zu können, ohne sich durch die Content-Vielfalt und die Content-Struktur von MSDN-Library durchkämpfen zu müssen. Gut. Das ist einmal Azure Tutorial. Also wie gesagt, wir haben schon die ersten Artikel auch publiziert. Wer hat da schon einmal reingeschaut? Handzeichen? Aha, okay. Also ein Viertel ungefähr. Und parallel zur Azure Tutorial Reihe und zu dem MSDM Briefing und zu diversen technischen Sessions, die wir auch auf den Big Days machen wollen, werden wir eine Webcast-Serie machen, wobei die Webcast-Serie auch eher untypisch ist und da würde ich dann vielleicht auch noch in den Pausen oder nachher beim Mittagessen um Feedback bitten. Bei der Webcast-Serie möchte ich es nämlich so gestalten, dass wir quasi ein fiktives Startup durchspielen. Von der Businessplanerstellung, Szenariobeschreibung über Architekturgestaltung bis hin zu einigen ausgewählten Implementierungsaspekten. Also nicht der klassische Webcast, so nach dem Motto, heute machen wir Azure Blob Storage und dann tun wir programmieren die Image Library Nummer 327, sondern wirklich ein fiktives, aber realitätsnahes Szenario einfach vom Business bis zur technischen Umsetzung hindurchzuspielen. Das wäre der Plan für diese Reihe. Gut. Das ist einmal zum Thema Windows Azure. Wir planen auch ein Gewinnspiel zu machen, jetzt einmal so mit Vor- oder unter Vorbehalt, Start am 1.2., wo Sie eine Azure-Applikation online stellen, die mit unserer oder mit einer Azure-Applikation in irgendeiner Form kommunizieren wird, die wir online stellen werden. Das ist sozusagen dann das Ticket für die Teilnahme, so mal die Idee. Ja. Da gibt es dann halt eben einen dieser Preise hier zu gewinnen. Ja. Gut. Das mit dem Gewinnspiel im Detail schauen wir uns ganz zum Schluss noch einmal an, was mir da so durch den Kopf geht. Ich habe ein paar Ideen gehabt, auch da würde ich mich sehr freuen, wenn wir einfach in der Pause noch mal kurz durchdiskutieren. Gut, Big Days 2010 finden in Innsbruck, Graz, Wien und Linz statt, und zwar Ende März gehen wir da auf Tour, Mitte, Ende März. Ich weiß jetzt leider die Daten nicht genau, werden wir in der Pause kurz anschauen und kann ich dann, beziehungsweise findet man es eh auf www.microsoft.com/austria/bigdays. Die zwei großen Themen in dem Bereich werden sein Visual Studio 2010 und Web Development. Das heißt, also, es wird einen Visual Studio 2010 Track für Developer geben, wo wir uns die Neuerungen oder einige der Neuerungen im .NET Framework 4.0 und im Toolset, allen voran Visual Studio Team System mit der Ultimate Edition uns anschauen werden, und im zweiten Track werden wir uns einfach wieder damit beschäftigen, ein End-to-End-Szenario im Web-Umfeld umzusetzen, also vom Design über Implementierung bis hin zum Move der Web-Applikation in die Cloud. Das ist sozusagen auch da wieder das Theme End-to-End Application Development im Web-Track auf den Big Days. Gut, das war's zum Thema Developer Update. Wenn es dazu irgendwelche Fragen gibt, bitte in den Pausen. Ich würde auch bitten darum, nachdem wir sehr viel Content vor uns haben, dass wir die Fragen eher in den Pausen bzw. Am Ende der jeweiligen Vorträge halten, damit wir mit dem Zeitplan leichter durchkommen. Von der Agenda für dieses Cloud Computing Briefing war meine Idee folgende. Und zwar zuerst einmal ein bisschen schauen, okay, was sind die Motivationen von Cloud Computing, warum macht man das, was ist es überhaupt, oder wie würde ich es beschreiben, ja, weil auch da, ähnlich wie bei Service-Oriented Architecture, gibt es halt viele verschiedene Sichtweisen, Definitionen, und jeder hat ein bisschen ein anderes Bild davon. Ich werde mal mein Bild kurz darstellen. Und dann werden wir eigentlich sehr schnell in die Windows Azure Plattform eintauchen. Das heißt, wir werden uns anschauen, aus welchen Komponenten diese Plattform besteht, welche Rolle diese Komponenten einnehmen und wie wir diese Komponenten verwenden können, um eine Azure-Applikation zu bauen. Und wie schon eingangs erwähnt, bevor wir offiziell gestartet haben, die Idee auch für die Demos, die ich gestaltet habe für diesen Vortrag, ist folgende. Wir gehen von einer existierenden Applikation aus, die wir in die Cloud shiften wollen. Ja. Und da gibt es einige Herausforderungen, wie man so sehen wird. Ja. Ich glaube, dass das wesentlich mehr Wert hat, als wir jetzt from scratch einfach die Image Library zu bauen, weil es bei Windows Azure im Endeffekt so ist, dass man existierendes Know-how und existierende Assets zu einem großen Teil einfach wiederverwenden kann. Also das, was man von ASP.NET kennt oder von WCF kennt, also von .NET Framework halt generell. Deswegen der Pfad mit der Migration. Gut. Okay. In diesem Sinne würde ich sagen, steigen wir mal in den ersten Teil ein. Trinken wir mal kurz. Steigen wir in den ersten Teil ein. Cloud Computing. Warum, wieso, weshalb? Was ist Cloud Computing? Ich möchte es ganz einfach anhand eines Pfads der verschiedenen Deployment- und Delivery-Modelle von Software-Services ganz kurz beschreiben. Das einfachste und das klassische Delivery-Modell, von dem wir üblicherweise sprechen, sind On-Premise-Applikationen. Das heißt also, ich habe mein Unternehmen, ich habe mein eigenes Data-Center oder meine eigene IT in dem Unternehmen und ich betreibe alles dort, ich verwalte alles dort, ich bin eigentlich für alles selber verantwortlich. Nachdem das sehr aufwendig ist und man nicht immer die Zeit hat oder haben will, sich damit zu beschäftigen, haben sie über die Jahre halt eben dann so Hosted-Modelle entwickelt, wo man sagt, okay, man lagert seine Infrastruktur zu einem Hoster aus, der kümmert sich um den Betrieb oder teilweise um den Betrieb und um das Operations Management der Infrastruktur, und für das, was auf diesen Servern läuft, das haben wir im Wesentlichen selber verantwortlich. Gibt es aber auch verschiedene Abstufungen halt, also bis hin zu, der Hoster betreibt alles für uns. Ja. In der Nähe oder in der Regel ist dieser Hoster auch relativ nahe dem jeweiligen Unternehmen. Ja. Das heißt also, ist im selben Land oder im benachbarten Land oder ähnliches. Und die Ressourcen, die der Hoster zur Verfügung stellen kann, sind natürlich in der Regel wesentlich größer als das, was wir vielleicht selber in unseren eigenen kleinen oder mittleren Datacentern betreiben können, haben aber auch Grenzen im Endeffekt. Ja. Also hosted, Deployment-Modell. Na, und dann gibt es halt noch das Cloud Computing. Cloud ist da eigentlich eher so ein bisschen als Metapher zu verstehen. Ich lagere meine IT-Infrastruktur in die Wolke des Internets aus. Und will mich damit aber eigentlich mit vielen Details im Sinne von, welche Server sind da deployed, wo sind die Server deployed, nur mehr bedingt beschäftigen. Ja. Und da spielen dann in der Regel Data Center von großen Anbietern mit, also Amazon, Microsoft, Google, IBM oder ähnliches, die halt entsprechende Cloud-Plattformen, oder Salesforce mit Force.com, die halt entsprechende Cloud-Plattformen anbieten. Ja. Das heißt also, ich lagere meine IT-Infrastruktur metaphorisch betrachtet in die Wolke aus. Ja. Das ist eigentlich eh das, was viele schon wissen. Ja. Aber versuchen wir mal kurz, oder ich habe dann versucht, ein bisschen zu überlegen, okay, was macht für mich den Unterschied aus? Was macht für mich den Unterschied zwischen On-Premise, Hosted und Cloud aus? Oder was unterscheidet die Cloud von den anderen beiden Modellen? Ja? Zu On-Premise ist es natürlich am einfachsten, da bin ich für alles selber verantwortlich. Ja? Up-Hosted bin ich eigentlich für vieles nicht mehr selber verantwortlich, sondern ich lagere aus und regle die Dinge über Service-Level-Agreements mit meinem Partner. Sei es jetzt der Cloud-Vendor, der das irgendwo in seinen Data-Centern betreibt, oder der Hoster, der das halt in seinen Umfeldern betreibt. Ja. Für mich, wenn man das Ganze betrachtet, kommt das Ganze auf den Kernaspekt, dass ich den Level an Abstraktion von On-Premise über Hosted bis hin zu Cloud immer weiter anhebe, weil ich mich mit immer weniger Details über den Betrieb und über die Infrastruktur beschäftigen will. Ja. Also bei On-Premise muss ich alles selber machen, bin ich sogar für die Hardware und das Netzwerk verantwortlich. Beim Hoster ist mir eigentlich die Hardware und die Netzwerkanbindung ziemlich wurscht. Ja. Das ist Hoster-Bier. Ich will mir eigentlich nur mehr um meine Maschinen, die beim Hoster stehen, softwaretechnisch kümmern. Ja. Also ein Abstraktionslevel höher. Bei einer Cloud-Plattform typischerweise, kommt dann auch wieder darauf an, welche Art von Cloud-Plattform, aber bei einer Cloud-Plattform hebe ich das Abstraktionslevel dahingehend an, dass ich sage, mich interessiert eigentlich nicht einmal mehr, was du für ein Virtualization Environment hast oder was du für eine Data Center Infrastruktur, Netzwerkinfrastruktur oder vielleicht sogar Betriebssysteminfrastruktur hast, interessiert mich auch nicht mehr. Ich kaufe Services und mit diesen Services bestimmte Service Level Agreements und der Rest ist mir eigentlich ziemlich egal. Ja. Das ist für mich eigentlich der größte Unterschied. Ja. Der zweite große Unterschied neben der offensichtlichen Tatsache, dass diese ganzen Cloud-Plattformen sehr stark mit Virtualisierung arbeiten, der zweite große Unterschied ist die Skalierbarkeit und die Zuverlässigkeit. Also wir normalerweise, wenn man zu einem Cloud-Anbieter geht, wie Force.com oder Amazon oder sowas oder Microsoft auch, die haben schon riesengroße Datacenter, auf denen sie ihre eigenen Assets betreiben, mit entsprechenden organisatorischen Prinzipien, Policies und Prozessen, um das auch entsprechend zuverlässig zu tun. Ja. Das heißt nicht, dass andere das nicht zuverlässig tun, aber in dem High-Scale-Internet-Bereich, in dem diese Vendoren üblicherweise tätig sind, gelten wesentlich härtere und strengere Regeln, sage ich mal. Und das andere, nachdem die schon extrem viele Ressourcen haben, die nicht dauerhaft auf 100% laufen, kann ich von diesen Ressourcen mitnaschen und kann dadurch auf einer nutzungsbasierten Verrechnung im Prinzip von der Skalierbarkeit profitieren, die ein Cloud-Anbieter im Endeffekt hat. Ja. Das sehe ich auch komplett plattformunabhängig. Ja. Das sind so für mich persönlich ja, die Vorteile, die ich aus verschiedensten Definitionen von Cloud Computing herauslesen würde. Ja. Ist jetzt keineswegs die alles umschriebene, einzigartige, tolle Definition, sondern ist einfach meine Sichtweise auf diese Dinge. Ja. Gut, der Abstraktionslevel, auf dem wir in einer Cloud-Plattform agieren, der hängt meiner Meinung nach im Wesentlichen vom Typ oder von der Art des Cloud Computing Services ab, das man konsumiert. Und da gibt es im Prinzip drei Typen: IaaS, Infrastructure as a Service, Platform as a Service, PaaS und Software as a Service. Ja. Und von oben nach unten steigt im Prinzip der Abstraktionslevel. Infrastructure as a Service bedeutet im Prinzip ähnlich dem klassischen Hosting-Modell, ich miete ein Set von Maschinen. In Wirklichkeit virtuelle Maschinen, ist mir aber ziemlich wurscht. Alles, was ich will, ist, dass der Cloud-Anbieter mir die Netzwerk-Connectivity zu bestimmten Bedingungen, also mit bestimmten Bandbreiten etc. zur Verfügung stellt und dass diese Maschine up and, oder die Maschinen up and running sind. Ne? Zweiter Level der Abstraktion ist Plattform as a Service. Das heißt, ich sage, mich interessieren Maschinen nicht mehr. Ich will mich nicht mit Patch-Management von Software beschäftigen oder von Operating Systems beschäftigen, sondern ich habe Applikationen und ich würde die Applikationen einfach auf einer Plattform betreiben. Ja. Das heißt also, ich deploye keine Maschinen mehr, sondern ich deploye Applikationspakete im Wesentlichen und die Cloud-Plattform kümmert sich darum, dass diese Applikationspakete betrieben werden. Und dann haben wir noch das höchste Level an Abstraktion, Software as a Service, da deploye ich keine Applikationspakete, sondern da konsumiere ich fixfertige, customizable Applications, die von einem Cloud-Anbieter betrieben werden. Also Klassiker wäre Salesforce.com als fertiges CRM-System oder Office Live als Hosted Service, als Hosted SharePoint Service. Ja. Das fällt so in dieses Eck rein. Das sind so die verschiedenen Typen von Cloud Computing, die wir haben. Also IaaS, PaaS und SaaS, falls diese Abkürzungen, und das werden sie in der Präsentation noch einmal vorkommen. So, ist Cloud Computing jetzt etwas, egal in welcher Form, das jeder unbedingt machen muss? Ja? Weil das ist jetzt gerade der trendige Hype und sonst noch irgendwas. Ja? Nein, es ist eine zusätzliche Option, die aus meiner Sicht Vorteile und Nachteile hat. Ja. Vorteile sind zum Beispiel, dass ich etwas beginnen kann, ohne große Investments upfront zu tätigen. Also wenn ich zum Beispiel ein Startup bin, ich möchte einen Webshop oder eine Social Plattform aufmachen, dann brauche ich nicht zu Beginn schon die Server alle kaufen, die ich potenziell für meine Maximallast brauchen könnte, sondern ich miete halt einmal entsprechend Ressourcen, wie ich glaube, dass ich sie brauche zum Start, irgendwo in einem Cloud-Data-Center zu. Ja. Verrechnet wird per Nutzung, das heißt also, wenn ich mehr brauche, dann nehme ich kurzfristig mehr, zahle ich ein bisschen mehr. Wenn ich dann sehe, okay, die Last geht wieder runter, baue ich wieder sozusagen ab in meiner Konfiguration, verwende weniger und zahle dadurch auch weniger. Ja. Das ist ein anderer Vorteil. Ja. Dann für mich ein relativ großer Vorteil, ich brauche mich um nichts kümmern, was Infrastruktur betrifft, fast. Um nichts kümmern, was Infrastruktur betrifft. Ja. Und ja, dieses Elastic, ja, das ist genau das, was ich gesagt habe. Ich kann dynamisch entsprechend oder entsprechend der Last, die ich zu erwarten habe, meine Infrastruktur anpassen, ja, und Ressourcen dazunehmen und wegnehmen und zahle halt eben nur das, was ich wirklich brauche. Das Ganze hat aber auch Nachteile, natürlich. Nachteil Nummer 1, der im Prinzip im Moment am häufigsten diskutiert wird, ist das ganze Thema Compliance and Regulation, das heißt also Datenschutz, Datensicherheit, was passiert mit meinen Daten, wenn sie nicht mehr in meinem Datacenter oder geschweige denn vielleicht nicht einmal mehr in Österreich liegen. Ja? Das ist ein Thema und das ist einfach für manche Businessbereiche ein Showblocker, ja? Punkt. Ja? Das heißt also, wenn es Datenschutz- und Datensicherheitsprobleme gibt und wenn man mit der Regulation Probleme hat, dann ist Cloud Computing potenziell nichts für einen selber. Ja. Das ist halt einfach so. Gut. Und dann gibt es halt ein paar andere Nachteile, wie zum Beispiel, ich habe in Wirklichkeit keine Kontrolle über die Systeme bei dem Cloud-Vendor. Ja. Also ich kann jetzt nicht sagen, ha, Windows Azure, verdammt, die haben nur .NET Framework 3.5, ich will aber .NET Framework 4.0, also installieren wir es einmal. Ach, geht nicht. Ja. Weil das wird vom Datacenter und vom Cloud-Vendor einfach vorgegeben, was da jetzt gerade läuft. Ja. Und so werden wir auch bei Azure halt immer eine Verzögerung von einem halben Jahr bis Jahr haben, bis die latest, greatest und beste .NET Framework Release auf der Cloud-Plattform drauf sein wird. Ganz einfach, weil die Prozesse für das Deployment, dass das alles stabil läuft und so weiter, viel strenger sind in so einem großen Datacenter als in kleineren Umgebungen natürlich. Im Endeffekt muss man entscheiden, ob man von seinem Business-Szenario, und Business-Diskussion haben wir ganz am Ende, am heutigen Tag noch eine, sowohl finanziell oder durch irgendwelche der anderen Vorteile profitieren kann, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich schauen, ob nicht irgendwelche von den Nachteilen Showblocker sind. Und wenn das der Fall ist, ja, dann ist Cloud Computing potenziell nicht für mich, andernfalls ist es für mich. Ja. Also es gibt da keine goldene Regel und ja, für alle, die X machen, ist Cloud Computing toll. Ja. Ist es nicht. Also ich würde es wirklich als eine zusätzliche Option betrachten, wo Software-Architektur-Teams und Technical Decision-Maker-Teams halt einfach entscheiden müssen, okay, ist das was für uns, können wir das brauchen, können wir davon profitieren, finanziell oder anders oder eben nicht. Gut, das war so ein bisschen ein Überblick über Cloud Computing. Im nächsten Schritt möchte ich ganz kurz einen Überblick über die Windows Azure Services Plattform geben und kurz darstellen, was diese Plattform beinhaltet. Also die Plattform an sich besteht jetzt im Moment einmal aus drei großen Kernteilen und zwei Teilen, die dazugekommen sind, die hier nicht auf den Folien drauf sind. Wir haben einmal einerseits so eine Art Betriebssystem für die Cloud. Dieses Betriebssystem ist dafür zuständig, Applikationspakete zu betreiben. Das ist Windows Azure selbst. Das werden wir uns gleich im Detail anschauen, wie das ausschaut. Dann gibt es einen Teil, der sich mit Storage, oder es gibt eigentlich zwei Teile, der sich mit Storage beschäftigt. Ja. Windows Azure selbst beschäftigt sich mit High-Scale, High-Volume Storage für diese Mega-Internet-Applikationen à la Facebook und Co. Und dann gibt es aber auch noch einen relationalen Storage, und das ist SQL Azure. Ja. Das ist im Prinzip SQL Server in the Cloud. Ja. Und last but not least, damit kann ich im Prinzip Cloud-Applikationen betreiben. Ja. Damit habe ich alles, was ich brauche, um Web-Applikationen zu bauen. Ich habe ein Datenbanksystem, ich habe ein Operating System, das man meine Application Packages betreibt, ja, und kann damit eigentlich schon loslegen. Ja. Nur gerade in Enterprise-Umgebungen ist es halt so, dass wir glauben, dass es sehr viele Hybrid-Lösungen gibt. Ja. Also gerade zum Beispiel, wenn ich so einen Fall habe, wo ich sage, Data Protection ist wichtig und ich kann meine Daten nicht in die Cloud legen, sondern ich würde meine Daten und Teile der Logik gerne on-premise bei mir im Haus in unserem Unternehmen halten und würde gerne Teilaspekte wie irgendwelche umfangreichen Kalkulationen, Business-Plan-Analysis-Geschichten und so auslagern, weil dort kann ich von dem massiven Compute profitieren. Da muss ich diese zwei Welten irgendwie integrieren, also On-Premise und Cloud integrieren. Ja. Und genau damit beschäftigt sich eigentlich dieser letzte Teil, der dritte Teil der Windows Azure Plattform, und das ist die sogenannte App Fabric. Die App Fabric besteht im Moment aus zwei Teilaspekten, nämlich einer Federated Identity Infrastruktur. Wie die aufgebaut ist, werden wir dann im zweiten Vortragsteil sehen. Und aus einem Service Bus. Der Service Bus ist im Prinzip eine Connectivity Infrastruktur, mit der ich On-Premise Applikationen mit Cloud Applikationen und oder und anderen On-Premise Applikationen verknüpfen kann, ohne jetzt wie irgendeine Firewall Policies und ähnliches zu verändern. Funktioniert auf einem Publish-Subscribe-Mechanismus. Werden wir dann auch uns anschauen, konzeptionell, wie das ausschaut. Ja. Es gibt dann noch zwei andere Dinge, die da nicht drauf sind, die würde ich aber eher schon als Software, also das sind alles Platform-as-a-Service-Komponenten. Ja. Es gibt dann noch zwei andere Dinge, die aber eher schon in die Richtung Software-as-a-Service gehen, das ist Pinpoint und Dallas. Microsoft Pinpoint ist ein Azure-Service oder ein Service, das mit Azure gebaut wurde, das eine Art Marktplatz für Cloud Applikationen darstellt, also da kann ich meine Cloud-Applikation publizieren, kann sie beschreiben und irgendjemand anders kann sie suchen, auffinden und hoffentlich auch gleich quasi die Subscription bestellen. Ja, das ist Pinpoint und Dallas ist eine Data-Plattform, also die ist eigentlich für Unternehmen gedacht, die davon leben, ihre Daten zu verkaufen. In so einem Fall kann ich meine Daten auf Dallas stellen und kann Subscription-Modelle festlegen, mit denen dann meine Kunden diese Daten konsumieren können. Das sind noch zwei Bestandteile, die die mit der PDC im letzten November da dazugekommen sind. Ganz kurz nur, um ein bisschen da auch das Bild zu schaffen, wie steht die Cloud-Plattform in Beziehung zur On-Premise-Plattform, also zur klassischen Microsoft-Plattform. Das ist eigentlich auch relativ einfach und da werde ich dann immer ein bisschen was dazu sagen. Also Operating System ist klar, Windows Azure ist das OS in der Cloud, Windows Server on-premise. Ja, Tatsache ist auch, dass Windows Azure ein speziell für den Betrieb und für die Prozesse unserer Datacenter optimierter Windows Server Hyper-V ist. Ja. Gut. Dann haben wir relationale Datenbank. Da schaut es im Prinzip so aus, dass schrittweise SQL Azure quasi feature-technisch vervollständigt wird. Jetzt stehen wir mal beim relationalen Datenbanksystem und schrittweise werden dann Reporting-Services, Analysis-Services und so dazukommen. App Fabric ist für mich das Spannendste. Ja. Das ist im Moment noch ziemlich unterschiedlich. Also App Fabric ist so das lang mittelfristige Ziel, das wird unser App-Server. Ja. Also Nachfolge von Complos und so weiter, aufbauend auf IIS 7. Ja. Und da schaut es im Prinzip so aus, dass wir hier Komponenten drinnen haben, die sie mit Distributed Caching und die sie mit Workflow und Service Management beschäftigen. Und hier haben wir den Service Bus und die Security, Federated Security für Cloud Integration drinnen. Ja. Und diese Dinge werden in den nächsten Jahren, ich kann keinen fixen Zeitplan nennen, ja, aber der Plan ist, diese Dinge komplett anzugleichen, sodass man quasi hier das Gleiche machen kann wie hier und vice versa. Ja. Auch von den ganzen Management-Werkzeugen und so weiter. Geplant ist sogar, dass man Distributed Caching und Teilaspekte von Service Management bereits 2010 in die Azure App Fabric reinkriegt. Gut, Programming Model, .NET und Visual Studio, wobei auf beiden Plattformen gilt, also auch auf Azure, kann ich halt andere Entwicklungsplattformen wie PHP, Ruby oder C++ auch verwenden, wer es will und wem es Spaß macht. Ja, und dann haben wir halt unsere Software-as-a-Service-Angebote, die es auch alle on-premise und in der Cloud gibt im Endeffekt. Also wir versuchen da eigentlich so eine Art Konvergenz dieser beiden Welten zustande zu bringen, sodass man halt die Assets wirklich fast eins zu eins wieder verwenden kann in beiden Welten. Ich glaube, hundertprozentig eins zu eins, das ist Theorie, das wird nie so ganz funktionieren, aber je angeglichener es ist, desto einfacher wird es im Endeffekt. Ja. Und als Management-Plattform für beide Welten System Center, wobei das in Azure im Moment so ausschaut, dass es eine Diagnostics- und Management-API gibt und mit der kann ich mich über Management-Packs im System Center integrieren. Fertiges Management-Pack gibt es noch keines, ist aber auch für 2010 geplant. Gut, so viel einmal zum Plattformüberblick. Nächster Schritt. Windows Azure. Das heißt also, wir wollen uns jetzt einmal das Cloud OS selbst anschauen und anschauen, wie man dafür Applikationen bauen kann. Und dann auch noch etwas damit tun, bevor wir in die Pause gehen. Gut. Windows Azure ist im Prinzip quasi, so sagen unsere Kollegen von Coop, das Operating System in the Cloud. Ein Operating System beschäftigt sich in der Regel mit dem Betrieb von irgendwelchen Prozessen. In unserem Fall sind es halt Anwendungen. Das ist der Application Packages, das ist der Compute-Teil. Ja. Das Operating System beschäftigt sich mit irgendeiner Form von Basic Storage. Das wäre im Falle von Windows Azure dieser High-Scale, High-Volume Storage, wo ich Gigabyte von Daten im Prinzip in der Cloud partitioniert, ausgelegt auf halt eben auf diese High-Scale-Internet-Szenarien halt eben einfach ablegt. Und dann gibt es noch einen Teil Management, der sich sowohl in Form eines Management-Portals niederschlägt, als auch in einer Management-API, die mir zum Beispiel so Sachen ermöglicht wie, okay, dynamisch zusätzliche Compute-Hours für meine Applikationen zu reservieren, wenn die Last steigt. Ja. Und die dann auch natürlich wieder wegzunehmen. Ja. Das sind die drei Kernaspekte der V1 von Windows Azure, die im November auf der PDC gelauncht wurde und die eigentlich jetzt in 4 Tagen oder in 5 Tagen in die offizielle kommerzielle Phase in die offizielle kommerzielle Phase reintritt. Ja, oder eigentlich es schon ist, aber jetzt laufen halt diese ganzen CTP-Sachen aus und es wird alles auf RTM umgeswitcht. Ja. Im Endeffekt hat man versucht, bei Windows Azure so viel von den existierenden Assets wiederverwendbar zu machen wie möglich. Das heißt, also, es sollte für einen Microsoft Developer relativ einfach sein, auf diese Plattform aufzuspringen. Und deswegen hat man das Ganze folgendermaßen gestaltet. Es gibt einmal einen Windows Azure SDK. Und also wie startet man zum Entwickeln los? Das ist jetzt der Theme in den nächsten 30 Minuten. Ja. Es gibt einen Windows Azure SDK und Visual Studio Tools für Windows Azure, die mir entsprechende Projekt-Templates für Visual Studio zur Verfügung stellen und die mir mittlerweile auch offiziell supportete Basisklassen und APIs für die Nutzung von Windows Azure Funktionalität zur Verfügung stellen. Das ist der SDK und die Visual Studio Tools. Mit den Visual Studio Tools wird dann auch noch etwas auf der lokalen Maschine eingerichtet, das nennt sich Dev Fabric. Also die Fabric ist in der Cloud quasi das Hirn des Betriebssystems, das monitort ständig die Instanzen, schaut, ob alles up and running ist, startet neue Instanzen, fährt Instanzen nieder auf Kommando oder halt eben, wenn man die Konfiguration zum Beispiel verändert, das ist die Fabric, ja, in der Cloud. Und für das Entwickeln lokal hat man halt einfach eine Dev Fabric gebaut, die dann lokal auf der Maschine läuft, so dass ich meine Cloud-Applikationen lokal debuggen kann und so dass ich über die dann auch Deployment Packages erzeugen kann, und diese Deployment Packages, die kann ich dann über das Windows Azure Portal windows.azure.com einfach hochladen und konfigurieren, also wie viele Instanzen möchte ich laufen haben, von wie viele Computer aus will ich reserviert haben sozusagen und diese Geschichten halt eben. Und dann kann ich über das Portal auch meine Storage Accounts, also Blobs und Tables und so weiter managen, die wir uns auch noch im Detail in der zweiten Session anschauen werden. Also die Experience ist, ich baue lokal mit Visual Studio meine Applikation, wie gehabt. Ja. Das Einzige, was dazu kommt, ist ein zusätzlicher Projekttyp, bei dem man ein bisschen Service Description und Service Konfigurationsinformation reingeben muss, kann das lokal debuggen, dann erzeuge ich mein Deployment Package, lade es über ein Portal hoch und dann läuft die Geschichte. So die Vision. Was sind die Voraussetzungen, um das tun zu können? Ich brauche mindestens Windows Vista Service Pack 1 und aufwärts mit IIS 7, weil IIS 7 braucht die Development Fabric, also die nutzt ein bisschen IIS als Hosting Environment, den IIS Hostable Web Core, und zum Entwickeln entweder Visual Studio 2008 Pro oder aufwärts mit Service Pack 1 oder die Visual Web Developer Express Edition, falls man Pro zu teuer ist, oder Visual Studio 2010 Beta 2 ist jetzt auch integriert. Nachdem die Dev Fabric auch lokal einen Storage emuliert, ja, brauchen wir lokal auch eine Datenbank, und das, was man mindestens braucht, ist die SQL Server 2005 Express Edition mit allen Service Packs installiert. Ich habe dann noch ein paar Links eingefügt, ja. Ganz wichtig, in unserem Azure Tutorial gibt es einen Artikel, wo mit Screenshots Step-by-Step Anleitung beschrieben ist, wie setze ich meine Entwicklermaschine auf. Ja. So, gut, bevor wir jetzt weitergehen, möchte ich mal eine ganz kurze Demo-Pause machen. Das waren jetzt so die Herausforderungen. Ja. Für das Demo-Szenario habe ich mir dann Folgendes überlegt. Ich habe für eine Vorlesung auf der Technischen Universität Wien im Sommer, die sich mit dem Thema ASP.NET und AJAX beschäftigt, eine kleine Applikation gebaut. Ich habe es Microblog Engine genannt. Ja. Und diese Microblog Engine hat halt da so typische AJAX-Features, ja, und hat halt da so ASP.NET Membership, cool, pass Edward 1, zack, okay, logged in, und dann kann man halt so die Posts managen. Ja. Dahinter verbirgt sich ein relativ einfaches SQL Server Datenbankmodell, ja, und ganze Menge Applikationslogik und dann natürlich noch dieses ASP.NET Membership Datenbankmodell, das auch dann so Stored Procedures und solche Sachen halt beinhaltet. Und meine Idee war, nehmen wir doch das her und da wir das heute im Laufe des Vortrags migrieren, weil dann kriegt man ein bisschen ein Gefühl, was es heißt, von einer existierenden Applikation in die Cloud zu gehen. Ja. Und die erste Herausforderung, und das passt gut zu den Prerequisites, ja, deswegen mache ich das da jetzt. Die erste Herausforderung, die ich gehabt habe, ist, ich habe Tester, nachdem die Zielgruppe da Studenten sind und auch Hobbyisten. Ja. Was macht ein Hobbyist, wenn er ein Webprojekt macht? Er macht ein Website-Projekt, weil da wird alles automatisch kompiliert und da man einfach Source-Files kopieren und geht schon. Ja. Und damit haben wir gedacht, dann machst du ein Website-Projekt. Ja. Und dann wollte ich mein erstes Cloud-Service draus machen und nicht mit Website-Projekten. Ja. Deswegen müssen wir das Website-Projekt jetzt migrieren. Ja. Das heißt, wir machen Folgendes, wir machen ein neues Projekt, ja, und machen ein Web Application Project, wo wir also wirklich kompilieren müssen. Ja, also so für. So, machen ein Web Application Projekt, nennen das Microblog Web App. Ja, und bei dieser Migration bin ich auf ein paar Sachen draufgekommen, die ich selber vorher auch nicht gewusst habe, weil wann migriert man ein Website-Projekt in ein Web Application Projekt? Weil die Frage, die sich ja zuerst einmal stellt, ist, wann baut man ein Website-Projekt? Ja. Haben wir ja noch nie gemacht. Ne? So, gut, also machen wir ein Web Application Project und löschen da mal alles, was es so zum Löschen gibt. Ja. Sagen hier einfach mal Delete. Ne. Und jetzt können wir eigentlich hergehen. So, jetzt haben wir irgendwie zu wenig Platz. Und jetzt machen wir den Klassiker. Wir haben hier mal Code. Das heißt also, wir machen einen New Folder Code. So, und haben hier App-Code und diesen App-Code, den kopieren wir jetzt einmal da wunderhübsch rüber. copy. Ja, Migration Step Number 1. Schauen wir mal, ob dieses Entity Data Model da noch funktioniert. Sehr schön, passt, fügt man die Referenzen und so hinzu. So, dann da mal den Rest umkopieren. Copy, Paste. Ja, also es bewahrheitet sich für mich immer wieder, dass dieses Copy and Paste Pattern einfach das Wichtigste in der Softwareentwicklung ist. Es ist. So, dann brauchen wir noch ein paar Referenzen auf den Ajax Control Toolkit und diese Geschichten, das brauchen wir. So, dieser Add References Dialog, schauen wir, ob der besser ist in Visual Studio 2010. So, wo haben wir das da? Ajax Control Toolkit. Nein, ich bin mir nicht sicher, ob das noch dort liegt, weil ich habe da ein bisschen herumkopiert. So, nein. Ajax Toolkit, da machen wir das da. So, gut, okay. So, und wenn man diesen Kopiervorgang erledigt hat, man mag es kaum glauben, gibt es hier ein Convert to Web Application. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, ja, aber es gibt's. So, und jetzt geht er durch und macht das ganze Code-Beside-Zeug und so für die ganzen Pages. Und dann können wir eigentlich fast loslegen. Ja. Dann müssen wir noch ein paar Namespaces ausbessern. Converted. Ja. Build, Rebuild Solution. Rebuild All Started. Genau. Service Model. Genau, also nachdem wir Ajax verwenden, brauchen wir noch System Service Model. System Service Model, Service Model Web und System Runtime Serialization. Enter. So, Ctrl-Shift-B. Build failed, Microblock Model, kennt er nicht, weil den Namespace hat er nämlich geändert. Wenn wir da schauen in das Entity Data Model, ist der jetzt Microblock Web App.code der Namespace. Ctrl V, Save. Und das haben wir noch zweimal, glaube ich. So, als ob er das ausprobiert hätte vorher, das ist unglaublich. Microblock, Ctrl V, Ctrl Shift B, schauen wir mal. So, Entity Data Source is missing, add reference. Da brauchen wir nämlich System Data, System Web Entity und Web Entity Design, weil da ist nämlich diese ASP.NET Entity Framework Entity Data Source drinnen und schwuppdiwupp. Jetzt haben wir ein Web Application Project. Ja. Set as Startup Project. Ctrl Shift B. So, und jetzt probieren wir das noch aus, ob das auch wirklich geht. Crossing the fingers. Wenn nicht, habe ich es natürlich auch irgendwo à la Jamie Oliver im Folder drinnen. Passt. Perfekt. Super. So, das ist eine weitere kleine Geschichte, die man wissen muss. Ja, also wenn man Web-Services und Web-Applikationen baut, ein Web-Application-Project verwenden. Das heißt, hätte ich es von vornherein mit File New Project angelegt, dann war es kein Problem gewesen. Gut, damit haben wir die Voraussetzungen eigentlich geklärt. Das hat jetzt noch gar nicht so unmittelbar was mit Windows Azure zu tun gehabt. Ich habe mir nur gedacht, wer hat das Convert to Web-Application gekannt? Aha, okay, 4, 5, 6, na bitte. Gut, okay, das war für mich halt was Neues, weil ich bis jetzt immer Web Application Projects gebaut habe und keine Websites. Und damit habe ich mir gedacht, geht es vielleicht anderen auch so und ich zeige das mal ganz kurz her. Gehen wir wieder zurück zum Thema Windows Azure. Also wir haben jetzt die Voraussetzungen erfüllt. Wir haben ein Windows Vista Service Pack 1 oder neuer zum Entwickeln, haben die Entwicklungsumgebung, haben den SDK installiert und die Visual Studio Tools installiert. Da müssen wir eigentlich, um die nächsten Schritte setzen zu können und um unsere Applikation nach Windows Azure zu bringen, ein bisschen verstehen, wie dieses Operating System funktioniert. Wie funktioniert dieses Operating System also? Grundsätzlich sagt Windows Azure, du deployst Applikationspakete und diese Applikationspakete haben entweder die Aufgabe, etwas der Außenwelt zur Verfügung zu stellen, also eine Website oder ein Webservice, oder sie haben die Aufgabe, einen Hintergrundtask zu erledigen. Ja. Das wäre dann quasi ein Hintergrund, also ein Background Worker. Ja. Und für diese Aufgabenbereiche definiert Windows Azure sogenannte Rollen. Eine Rolle ist im Prinzip also nichts anderes als wie ein Configuration Setting einer virtuellen Instanz, die bei uns in der Cloud betrieben wird und auf die ich bestimmte Arten von Applikationen deployen kann. Deployen tue ich dann im Endeffekt Pakete, und zwar zwei Arten von Paketen, nämlich einfach einmal meine Binaries und ein zweites Mal, der zweite Teil, eine Service Configuration, die Windows Azure mitteilt, bitte diese Web-Applikation auf 5 Webservern Load Balance betreiben oder ähnliches. Das heißt also, die Rolle ist einmal das Kernkonzept dieses Cloud OS sozusagen. Und bei den Rollen gibt es grundsätzlich dann die Möglichkeit, Instanzen zu konfigurieren. Das heißt, egal ob ich ein Web-Frontend auf Azure deploy oder einen Hintergrund-Task auf Azure deploy, ich kann sagen, ich hätte gerne, dass dieses Web-Frontend auf 5 Servern betrieben wird, auf 5 virtuellen Instanzen, und für diesen Worker bitte 3 virtuelle Instanzen reservieren. Und die Windows Azure Plattform kümmert sich dann darum, dass die entsprechende Applikationsumgebung, also die entsprechende VM für den Betrieb von den Applikationspaketen auf n virtuellen Instanzen je nach Konfiguration hochgezogen wird und konfiguriert auch den Load Balancer in unseren Data Centern entsprechend, dass der die Lastverteilung auf diese Rollen entsprechend übernimmt. Ja. Gut. In der aktuellen Version unterscheiden wir zwischen zwei grundsätzlichen Arten von Rollen. Eben, ich habe es eigentlich eh schon erwähnt, ganz kurz. Front-Facing, also Web-Application und Web-Service, und Back-End oder Background-Task ist eine sogenannte Worker-Role. Ja. Und das, man sieht dann auch genau, was da drauf läuft. Und das kann ich auch nicht beeinflussen. Das ist fix so vordefiniert in der aktuellen Version. Das heißt also, diese Rolle ist im Prinzip dazu geeignet, WCF Web Services, ASP.NET Web Services und ASP.NET Web Applications zu betreiben. Und diese Rolle hier ist dafür geeignet, .NET Libraries zu betreiben, die einen Hintergrund-Task regelmäßig, kontinuierlich oder getriggert, indem sie eine Message über TCP zum Beispiel oder über andere Mechanismen empfangen, halt eben auszuführen. Das sind die zwei Rollen, die Windows Azure als Operating System zur Verfügung stellt. Lokal wird das Ganze nachgebildet in der Development Fabric und im Development Storage. Und das ist jetzt auch der Zeitpunkt, wo ich den nächsten Schritt mit unserer lustigen Applikation hier gehen möchte. Wir haben also jetzt geschaut, dieses Ding funktioniert lokal. Ja? Wir wollen jetzt eine Cloud Application draus machen. Dann können wir hier, bevor wir das machen, gibt noch eine Voraussetzung. Man installiert den Development Fabric, ja, und dann gibt es einen Punkt, den man sich fragen muss, nämlich Storage. Ja. Wir wissen, der Development Fabric hat einen Development Storage drin, wo liegt der seine Daten ab? Ja. Ganz, ganz wichtig, man muss diesen Development Storage vorher konfigurieren, Azure Command Prompt. Also es gibt also einen Azure SDK Command Prompt, den startet man am besten elevated, also Ctrl-Shift-Klick. Und dann ist man direkt in diesem Azure-Verzeichnis drinnen, dir/a:\d. Da gibt es dann ein Bin-Verzeichnis, dir/a:\d. Und da gibt es drei Verzeichnisse. DevFabric ist offensichtlich, Runtime sind Libraries shared, und DevStore ist das, was für uns interessant ist, um den Development Storage einzurichten. CD DevStore. Ja, so, und da gibt es ein Exe-File, das nennt sich DSInit. Ja. Wenn wir das mit Fragezeichen mal aufrufen, dann sehen wir, wie dieses Tool hier aufzurufen ist. Also wenn man es ohne Parameter aufruft, DSInit richtet den Development Storage am lokalen SQL Server ein. Wenn man DSInit ohne Parameter aufruft, sagt er, ich habe eine SQL Server Express Edition und möchte dort alles einrichten. Wenn man die SQL Server Express Edition hat, dann funktioniert das auch. Ja. Wenn man keine SQL Server Express Edition hat, dann funktioniert es nicht. Und deswegen muss man bei DSInit, wenn man einen großen SQL Server als Developer Edition zum Beispiel auf seiner Maschine hat, über /SQL-Instance Punkt, ja, das ist der Name der Default-Instanz, mit der normalerweise eine SQL Server Installation eingerichtet wird, kann ich das dann auf meinem lokalen SQL Server einrichten. Und wenn ich das dann erledigt habe, das Tool läuft dann durch, legt eine Datenbank an, dann kann ich loslegen. Ja. DSInit. Wenn ich die Express Edition installiert habe, dann macht man Visual Studio das sogar automatisch mit dem ersten Start. Das dauert halt dann ein bisschen. Ja. Aber ich habe es deswegen erwähnt, weil viele von Ihnen vielleicht nicht die Express Edition laufen haben, sondern die Developer Edition. So, DSInit. Ja. So, wenn ich das erledigt habe, dann kann ich im Prinzip jetzt beginnen, aus meiner Web Application eine Cloud Application zu machen, indem ich ein neues Projekt hinzufüge. Und hier sehe ich dann Cloud Service, Windows Azure Cloud Service, Und da sagen wir Microblog Cloud Live. So, Microblog Cloud Live wird also mein Projektname sein, okay. Und das erste, was er mir jetzt fragt, ist, möchtest du irgendwelche Web-Roles und Worker-Roles hinzufügen? Und da sieht man eigentlich schon, ja, bietet man sogar an, ASP.NET für Web-Application, WCF für Web-Service und dann halt eben Backend-basierte Worker-Roles. Ja, ich könnte jetzt hier sagen, okay, ich hätte gerne eine Rolle dazu. Dann würde er mir automatisch ein ASP.NET Web-Application-Project anlegen und ich könnte da drinnen from scratch anfangen zu entwickeln. Ja. Das brauchen wir aber nicht, weil wir haben ja unsere Block-Engine, daher legen wir das Ganze mal ohne irgendetwas an. So, da drinnen befinden sich nun zwei Configuration-Files. Das eine ist eine Service-Definition und das andere ist quasi die Instanz der Service-Definition, dieser Service-Configuration. Service-Definition teilt der Azure-Plattform mit, welche Configuration-Settings brauche ich, wie viele Instanzen hätte ich gern, von welcher Rolle und so weiter. Und in Service-Configuration sind dann diese Connection-Settings tatsächlich vorhanden. Und veränderbar dort auch. Ja. Also das eine ist quasi wie das Schema, das mein Service beschreibt und das andere ist die tatsächliche Konfigurationsinstanz. Und da sagen wir jetzt einfach, wir wollen eine neue Web-Role hinzufügen und zwar etwas, das es schon in unserem Projekt drinnen gibt. Und da wählen wir dann unsere Microblog Web Application aus und sagen, okay, bitte, ja, machen wir doch mal. Ctrl-Shift-B. So, okay. Und wenn ich das Ganze jetzt starte, dann wird das Ganze in der Dev Fabric ausgeführt. Also man sieht es ganz rechts unten, da unten, dieses lustige blaue Icon, das noch ein bisschen verbessert werden muss. Das ist die Dev Fabric und der Dev Storage. Und jetzt führt er die Applikation halt eben in diesem Dev Fabric und in diesem Dev Storage aus. Ja. Das heißt, die Applikation läuft halt jetzt lokal. Ja. Es ist aber eine quasi Cloud-Applikation. Ja. Funktionieren tut es aber trotzdem nur, weil es nur lokal läuft, weil ich greife ja immer lokal auf meinen SQL-Server zu. Ja. Das ist halt noch der kleine Caveat. Und gut, aber wir haben jetzt einmal eine Cloud-Applikation und wir werden die jetzt auch noch einmal deployen. Ja. Schauen wir uns aber vorher noch ein paar Sachen an. Also erstens einmal, wenn ich hier auf die Rolle draufklicke, dann komme ich in ein Configuration-Fensterchen rein und da kann ich so Dinge konfigurieren, wie die Toolbox brauchen wir jetzt nicht, da kann ich so Dinge konfigurieren, wie viele Instanzen würde ich gerne deployen, wenn ich dieses Applikationspaket nach Azure deploye. Wenn ich da 3 eintrage, dann deployt Azure 3 Webroll-Instanzen und verteilt das Applikationspaket in unseren Datacentern auf diese 3 Instanzen und konfiguriert den Load Balancer entsprechend. Dann gibt es hier verschiedene VM Sizes. Small, also wir starten bei 2 GB RAM, handeln uns weiter bis hin zu, glaube ich, 16. Ich bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher, das können wir aber nachher online nachschauen. Ja. Und wir beginnen mit, glaube ich, Quad-Core und kommen bis zu Core i7 irgendwas halt dann, sobald deployed. Gut, dann hier kann ich festlegen, okay, welche Endpunkte möchte ich freischalten, HTTP und oder HTTPS. Für HTTPS brauche ich natürlich ein Zertifikat. Deswegen gibt es hier die Möglichkeit, Zertifikate in das Paket mit rein zu inkludieren und zu konfigurieren. Und dann gibt es halt verschiedene Dinge wie Endpunkt-Konfigurationen, die halt dann wirklich freigeschalten werden auf Basis der aktivierten Protokolle und Configuration Settings. Ja. Also was wir da zum Beispiel mit Sicherheit brauchen werden, wird nicht nur ein Diagnostic String sein, sondern ein Data Connection String und das wird ein Connection String sein. Und da kann ich dann später die Parameter eingeben, die mir das Windows Azure Management Portal mitgibt, um auf meinen Cloud Storage zuzugreifen. Wir sagen jetzt einmal, wir wollen den Development Storage verwenden. Gut, soweit so gut. Ja. Das Ganze wird in der Service Definition als quasi Schema beschrieben. Also es ist kein XML-Schema, aber es gibt sozusagen der Infrastruktur die Konfiguration für das Deployment mit. Und die tatsächliche Konfiguration liegt halt dann da in diesem Service Configuration CSCFK File drinnen. So, wenn ich das jetzt deployen möchte, dann klicke ich hier einfach auf Publish. Bei Publish passiert Folgendes. Bei Publish öffnet er mir das Windows Azure Management Portal mit meinen Projekten. Das können wir zumachen. Und er öffnet mir einen Folder Publish. So. Das sind sozusagen die zwei Dinge, die er da macht für mich. Und da haben wir hier ein CS-Package-File, das ist das Applikationspaket, und dann ein CS-CFG-File, das ist die Service-Configuration und die Service-Definition. Ja. Das sind in Wahrheit ZIP-Pakete. ZIP. Und wenn man da so reinschaut, dann gibt es da so für all jene, die Office Open XML schon einmal gemacht haben, gibt es so übliche Verdächtige und alte Bekannte, wie diese Content Types XML und diese RHELs. Tatsächlich verwendet es auch die Open Packaging Convention. Das heißt also, ich kann mit der .NET System, .io, .packaging API so ein Paket auch selber erzeugen, wenn ich will, aber es ist halt doch ein bisschen aufwendiger. Gut. Okay. So. Und jetzt können wir da hergehen. Und können im Prinzip auf unseren, also den Pfad kopieren wir, warte mal, das ZIP-File, das müssen wir wieder umbenennen. So, und den Pfad, den können wir uns gleich einmal kopieren da. So, und dann kann ich im Prinzip auf meinem Management-Portal kann ich einen Service anlegen. Sag hier, ich nenne dieses Service, das sind die zwei Service-Arten, die wir hier haben. Ein Hosted-Service ist eine Web-Role oder eine Worker-Role. Ein Storage-Account ist halt ein Storage-Account. Und dann sagen wir hier, okay, Hosted Service. Das wird MSDN Briefing Live. No risk, no fun. Next. So. MSDN AT Live. Check Availability. So, und jetzt wird es spannend. Das ist nämlich auch relativ neu. Versprechen von Microsoft in... Im Kalenderjahr 2010 werden die Datacenter in Europa deployed. Tatsache ist, es gibt zwei Datacenter in Europa. Eines steht in Amsterdam, eines steht in Irland. North Europe ist Irland, Central Europe ist Amsterdam. Central Europe ist noch nicht live, North Europe ist live. So, das heißt also, ich sage hier, ich würde gerne meine Daten in Europa haben, aus welchen Gründen auch immer. Damit FBI, CIA und sonstige Bösewichte halt nichts mit meinen Daten machen können. Und sage hier dann mal Create. Seit Jänner. Also die Frage war, seit wann gibt es Europa? Und das Northern Europe Data Center ist im Jänner deployed worden mit Azure. Nein, also die zweite Frage war, geht es mit dem PDC-Account auch? Solange der CTP-Account noch nicht migriert ist auf einen offiziellen Account, sieht man es nicht. So ist es. So, jetzt habe ich meinen Service angelegt. Da ist aber im Prinzip noch nichts passiert, ja, außer dass eine Allocation von meinem Account weggegangen ist. Ja, also der Account, ich verwende hier den Account von meiner MSDN-Subscription und da habe ich halt, 20... 5 Storage-Accounts darf ich anlegen und 20 Service-Accounts darf ich anlegen. Gut, das ist einmal die Allocation. Ja. Und jetzt deployen wir das Ganze mal hier. Das heißt, jetzt kommt da ein Dialog, wo wir unsere Application-Packages und unsere Configuration-Packages auswählen. Und wir nennen das Live Risk. Deploy. So, jetzt werden diese Pakete hochgeladen, es wird die Service-Konfiguration analysiert es werden im Prinzip alle Parameter eingestellt, die notwendig sind, um Instanzen live zu schalten. Das geht relativ schnell, weil da passiert in Wirklichkeit noch nicht viel. Das geht relativ schnell. So, bis jetzt wird noch nichts verrechnet. Weil meine Compute-Instanz ist noch nicht online. Ja. Es wird nochmal das Package deployed und es wird mit meinem Account synchronisiert und es werden die notwendigen Schritte gesetzt, die halt den Load Balancer konfigurieren und die VM-Instanzen hochziehen, sobald ich sage und jetzt. So, jetzt deployt er dieses Package hier. Das dauert ein bisschen. dauert in der Regel ein paar Minuten, ja. Also wir können uns das anschauen einmal, was da passiert. Ja. So. Also, sobald es hochgeladen ist, schaut es so aus und ist im Stopped-Zustand. Ja. Das heißt also, da fällt noch was. Sobald es hochgeladen ist, ist einmal noch gar nichts. Ja. Dann muss ich das einmal passt, ist es im Stop-Zustand. Das heißt, es läuft noch keine VM, aber es ist sozusagen die Konfiguration vorgesehen, um die VM zu betreiben. Ja. Gut, VM deployed. Wenn ich jetzt das Deployment starte, dann wird die VM gestartet. Nach dem Starten der VM werden sämtliche Services initialisiert. Und das ist der Prozess, der am längsten dauert, weil bei Initializing wird auf den Load Balancer alles eingetragen, es werden die Domain Names innerhalb des Data Centers aktualisiert, etc. etc. Das dauert in der Regel, ich habe es jetzt ein paar Mal ausprobiert auch schon, bei mir hat es immer so 10 bis 12 Minuten gedauert, bis die Initialisierungsphase vorbei war. Nach der Initialisierungsphase ist er in einer Busy Phase. Was heißt Busy? Nicht erschrecken, da checkt er noch einmal, ob die VM up and running ist, ob alle Performance Counter passen, ob es irgendwelche Error-Einträge im Event-Log gibt, die eventuell irgendwohin notifiziert werden müssen. Das heißt, das ist noch so ein Cross-Check, mehr oder weniger, ob meine VM auch in einem Healthy-Zustand hochgebootet ist. Und wenn dieser Cross-Check erfolgreich abgeschlossen ist, dann ist er im Prinzip im Ready-Zustand. Ja. Das heißt also, wir sind jetzt hier mal so weit, dass eine VM auf wahrscheinlich zwei, drei physische Instanzen deployed wurde. Auf eine eigentlich, weil wir haben Instance Count 1 gesetzt. Und es geht noch nichts. Ja. Und sobald ich jetzt sage Run, beginnt die Zeituhr zu ticken. Ab jetzt werden Compute Hours auch verrechnet. Ja. Die Compute Hours werden verrechnet, sobald die VM läuft. Aber uns nichts zu tun hat. Ja. So, das ist jetzt Enabling Deployment und der nächste Schritt ist dann halt eben wirklich das Initializing. Natürlich wird die Applikation jetzt noch nicht ganz so einfach laufen, weil sie versucht ja noch immer meinen Localhost / SQL Express zu erreichen, aber keine Sorge, dafür habe ich auch vorgesorgt. Enabling Deployment und nachher kommen wir in die Initializing Phase und da müssen wir halt wirklich, da müssen wir halt 10 Minuten warten. So. Gut. Das möchte ich noch schauen, ob das eh passt. Ja, passt. Soweit so gut. Jetzt müssen wir halt wirklich warten. Warten würde bedeuten, dass wir noch ein bisschen im Programm weitergehen und dann nach der Pause ausprobieren, ob die Applikation auch wirklich funktioniert. Ich muss sie nachher, ich sage es gleich dazu, ich muss sie nachher gleich wieder offline nehmen, weil das ist mein MSDN-Account und der geht auf meine Kreditkarte. Deswegen ist sie nach dem MSDN-Briefing auch nicht mehr erreichbar, die Applikation. Wir werden es aber einmal online starten auch, damit wir sehen. Gut, das ist einmal quasi das Wichtigste, was es zu wissen gilt über Windows Azure as an Operating System. Ja, es gibt dann im übernächsten Teil Advanced Concept, Storage and Async noch einen Teil, wo wir uns wieder mit Windows Azure selbst als Operating System beschäftigen werden, nämlich vor allem mit dem Storage Aspekt. Ja, da werden wir dann auch wirklich ein bisschen coden und was programmieren. Was ich gerne jetzt noch vor dem Mittagessen und während der die Cloud-Plattform auf Initializing läuft, also das wird wahrscheinlich noch immer der Fall sein. Machen wir da mal ein MSDN-Briefing, Refresh. So, working. Still Initializing, ja, das dauert also wie gesagt, die 10 Minuten müssen wir schon warten. Gut. Das, was ich mal noch von der Theorie her anschauen möchte, wo ich nach der Pause dann in die Praxis kurz einsteigen möchte, ist SQL Azure. SQL Azure ist im Prinzip das relationale Datenbanksystem in der Cloud. Aktuell besteht es aus zwei Komponenten, die wir zur Verfügung stellen. Das RDBMS selbst und einen speziellen Synchronization-Teil, der mit dem Microsoft Sync Framework gebaut wurde, der mir die Möglichkeit bietet, die Cloud-Datenbank mit On-Premise-Datenbanken über das Sync-Framework zu synchronisieren oder Teilaspekte davon zu synchronisieren, ohne jetzt irgendwelche Replication-Ports oder ähnliches aufmachen zu müssen, sondern über Web-Protokolle im Endeffekt. Ja.
Das, was wir schrittweise, da gibt es aber noch keinen Zeitplan, sage ich dazu, dazu bringen wollen, sind Reporting Services und Analysis Services für multidimensionale Geschichten, wissen wir aber noch nicht ganz genau wann. Vielleicht ein wichtiger Hint noch dazu. Bei Windows Azure werden die Release-Zyklen nicht so klassisch sein wie bei den Produkten, also so alle 2 Jahre kommt da mal eine große Release mit vielen, vielen Features, sondern es wird sehr viel mehr Web-like sein, also es werden halt immer mal wieder Features in CTP dazugeschalten und irgendwann einmal sind diese Features dann Release. Ja. Also wir versuchen da wirklich in Monatszyklus oder in kürzeren Zeitabständen halt einfach Funktionalität dazu zu liefern, wie man das halt aus dem Web-Umfeld auch gewohnt ist. Insofern, ja, kann sein, irgendwann in den nächsten 3-4 Monaten, kann aber auch noch ein bisschen länger dauern, weil das nicht so einfach ist natürlich, wie man sich vorstellen kann. Gut, die Developer Experience ist im Prinzip folgende. Ich habe einen SQL-Server, den über das Tabular Data Stream Protokoll anspricht. Das ist das Protokoll, das der SQL-Server auch lokal verwendet. Das heißt also, im einfachsten Fall deploye ich meine Applikation in die Cloud und greife dann so drauf zu, wie ich es von jeder anderen .NET-Applikation aus gewohnt bin. Ich muss halt nur meinen Connection-String anders konfigurieren. Wenn da nicht wäre, ja, unsupported features. Es gibt einige Datentypen und einige T-SQL-Konstrukte, die SQL Azure in der Cloud bewusst nicht erlaubt, wie zum Beispiel genaue Spezifikation von Partitioning-Geschichten und so weiter, weil das Partitioning erfolgt automatisch und entsprechend den Regeln, nach denen unser Datacenter betrieben wird. Deswegen gehen solche Dinge nicht. Ja. Dann fehlen noch ein paar Datentypen, ich glaube Spatial Types zum Beispiel sind noch nicht drinnen, kommen aber relativ bald auch dazu. Ja. Ich habe da deswegen den Leak eingefügt, da ist alles aufgelistet, was geht und was nicht geht. Ja. Bei meiner Migrationsstory bin ich dann sozusagen über die Herausforderung gestolpert, naja, jetzt haben wir diese ASP.NET Membership Datenbank. Da haben wir jetzt also Datenbank-Scripts über Stored Procedures, Tables und Views, die Microsoft geschrieben hat. Und ich wollte diese Datenbank einfach so deployen, ja, so naiv. Ja. Geht nicht. Weil diese Scripts hier, die ASP.NET REC SQL und so verwendet, die haben halt genau diese Konstrukte. Create Table on Primary, on irgendwas und so weiter. Ja, das geht nicht, ja, weil das wird durch die Plattform vorgegeben. Jetzt hat man im Wesentlichen 3 Möglichkeiten. Variante 1 ist, man modifiziert die Scripts manuell. So habe ich angefangen. Das ist aber bei Scripts, die man nicht selber baut hat, ist das umso unguter als wie bei Scripts, die man selber baut hat. Variante 2, es gibt auf CodePlex ein Tool, das irgendein Kollege in seiner Freizeit schreibt und als Open Source veröffentlicht. Das ist der SQL Migration Wizard. Der analysiert die SQL und entfernt Dinge, die inkompatibel sind und tauscht sie aus. Und dann kann ich das deployen. Das Tool hat an und für sich ganz gut funktioniert bis zur letzten Release, jetzt auf meiner Maschine halt eben nicht mehr. Deswegen musste ich zu Schritt 3 greifen. Es gibt auf Microsoft Knowledge Base einen Support-Artikel, der direkt zu einem Download-Link der aktualisierten Scripts führt. Ja. Das Einfachste für seine eigenen Scripts bei der Migration, habe ich auch in einigen Gesprächen mit Kollegen auf der PDC so mitgenommen, also vor allem zum Beispiel auch so References wie Australian Ticket Direct, also das ist sowas wie Ö-Ticket, nur in Australien, die ihre Plattform zum Beispiel auf Azure beschreiben, die haben gesagt, sie generieren die Scripts also nicht aus SQL Server Management Studio mit Create Script, sondern direkt aus dem entsprechenden ER Modeling Tool und schalten halt dann die Optionen mit Partitioning, Schema, Qualification und so weiter aus und dann kommen die Scripts in der Regel schon fast so raus, wie man sie für Azure braucht. Da muss man halt nur ein paar with irgendwas weggeben und dann funktioniert das. Gut. Aber wie gesagt, das ist Feature-Angleichung, passiert schrittweise. Ja. Das geht halt einfach nicht alles von heute auf morgen und so fort. So, das ist aber nur die Developer-Experience. Also wir greifen über TDS wie gehabt auf den SQL-Server zu. Dahinter im Datacenter passiert aber was anderes. Wenn ich in SQL Azure eine Datenbank erzeuge mit Create Database, dann wird tatsächlich nicht nur eine Datenbank auf einem Server erzeugt, sondern es werden Replika erzeugt und zwar mindestens auf 3 oder in der aktuellen Version auf 3 Maschinen, genau 3 Maschinen. Das heißt, ein Create-Database-Script bewirkt, dass ich eine Hauptdatenbank erzeuge und es werden sofort zwei Replikas erzeugt. Das ist auch der Grund, warum die maximale Datenbankgröße in SQL Azure aktuell auf 10 GB pro Datenbank beschränkt ist. Weil die 10 GB bei unserer aktuellen Data Center Infrastruktur das Maximum an Datenvolumen sind, bei dem wir absolut sicherstellen können, dass diese Replikas auch in Sync bleiben, ohne dass Daten und Transaktionen verloren gehen. Deswegen dieses Limit. Das wird auch angehoben werden mit dem Wachsen unserer Data Center Infrastruktur. Gut, wenn man sich das ein bisschen im Detail anschaut, es gibt auch für SQL Azure ein Webportal. Auf diesem Webportal kann ich meine Scripts, kann ich meine Datenbanken anlegen und über das Webportal kriege ich dann auch einen Connection String, um mir aus dem SQL Server Management Studio ein Query Window auf meinen Cloud SQL Server hin aufzumachen. Ja. Mit dem Query Window kann ich dann das Database Script ausführen und dann werden diese drei Replika erzeugt. Ja. Gut, wenn jetzt meine Applikation auf den SQL Azure zugreift, greift sie immer auf das primäre Replika zu. Das heißt, die Plattform ist ausfallsicher, ja, aber wenn ich mich nicht selbst um solche Dinge wie Aufteilen meiner Daten in mehrere Datenbanken, also quasi logisches Partitioning kümmere, dann bin ich nicht hochskalierbar, ja, sondern leide an den Limits, die halt ein RDBMS im klassischen Stil hat. Ja. Für viele Applikationen wird das kein Problem sein, für Facebook, Twitter und Co. wäre das ein Problem. Ja. Das heißt also, da muss man dann selber aufteilen. Bei Windows Azure Storage passiert das automatisch, dafür hat man aber ein bisschen mehr Overhead in der Entwicklung, ja, wie wir später sehen werden. Gut, wenn jetzt eine Datenbank ausfällt, dann haben wir da wieder die Fabric sitzen, also die Fabric ist auch für SQL Azure zuständig, die erkennt diesen Ausfall und erzeugt so schnell wie möglich ein zusätzliches Replika, sodass immer drei Replikas vorhanden sind und eines der beiden anderen Replikas übernimmt die Primary-Rolle. Ja. Gut, das ist die Theorie zu SQL Azure. Nachdem ich Sie nicht von der Kaffeepause abhalten möchte, wird das jetzt sozusagen der Bruch sein in die Pause. Und nach der Pause werden wir Folgendes machen. Wir werden, Moment einmal, jetzt habe ich eh so lang geredet, oder? Ready, ha, ready. So. Ich sage es gleich dazu, die Applikation wird natürlich jetzt so nicht gehen, ja, weil die versucht noch auf meinen lokalen SQL-Server zuzugreifen. Das heißt, nachdem er in einen Timeout gelaufen ist, wird man da jetzt in einer Exception laufen. Hätte ich da nicht diese eine Page, impressum.aspx, die keine Datenbank braucht. Und ja, damit ist jetzt meine Applikation in der Cloud, wobei wir sehen, also das sind halt alles solche Cloud-App.net-Geschichten halt eben einfach, ja. Das heißt, jetzt läuft dieses Ding in der Cloud, damit meine Instanz nicht irgendwie unnötig Geld verbratet, werde ich sie jetzt suspenden. Das heißt, also suspend heißt, die VM wird in den Ruhezustand versetzt und dann werde ich es auch wieder löschen. So, jetzt. Bis jetzt hat es noch nichts gekostet, weil bei einer MSDN-Subscription 750 Computer aus for free dabei sind. So, aber bis jetzt hätte es wahrscheinlich, das ist eine Small Instance und eine, schauen wir uns nachher an, ich habe die Preise dann am Ende, also es sind ein paar Cent. Gut, sobald das Deployment suspended ist, können wir es dann auch wieder löschen. Was ich am Nachmittag machen möchte, nach der Pause möchte ich Folgendes machen, eine SQL Azure Datenbank anlegen, meine Blog-Datenbank migrieren, die ASP.NET Membership-Geschichten einrichten mit den neuen Skripts und dann unsere Applikation so umbauen, dass sie auf die Cloud-Datenbank zugreift. Und dann beschäftigen wir uns mit Blob Storage und diesen Geschichten, also den weiterführenden Konzepten. In diesem Sinne, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, haben wir jetzt eine Kaffeepause draußen.